wenn du hier eine Megawatt kriegst, das ist wie wenn du in China, was weiß ich, 100 kriegst. Obwohl die Stromkosten dieses Jahr unter 1 Cent waren. Du bist ein Heizungsunternehmen und du kaufst ein Powerstation.
Ich muss das erklären. Wie wird die künstliche Intelligenz von Bitcoin profitieren? Wie steht es ums Bitcoin-Mining? Über das reden wir heute mit dem lieben Connor. Hi Connor, schön, bist du wieder da.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf. Das ist super.
Du warst ja schon mal bei uns. Ich weiß aber nicht mehr, vor 2 Jahren, 3 Jahren haben wir was gemacht. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz in 2, 3 Sätzen den Zuschauern mitgeben. Wer bist du, was machst du? Was hast du mit KI und Bitcoin und Mining zu tun?
Ja, also, ich bin Connor Davis und wir haben eine Bitcoin-Firma in 2018 gegründet. Mining-Firma, haben dann gesucht, wo können wir nicht nur effizient, sondern auch ökologisch meinen. Ja? Also wo kann man Greenfield-Site finden, wo kann man die günstigsten Energiepreise kriegen, wo kann man Free Cooling finden, wo kann man dann auch sofort loslegen und wo gibt es dann Strom im Überfluss, ja? Wo es nicht abgezogen werden kann, irgendwo anders hin. Ja? Und wir sind damit dann, haben wir dann in Norwegen unser Site gefunden damals, unser Primary Site, und sind dann nachher auf zu einem zweiten Site gezogen, wo wir dann ausbauen konnten. Wir hatten dann ein Site, wo ich sag mal, ist eine Proto-Site, ja, zum Testen unserer Thesen. Gab ein gutes Return of Investment damals und dann sind wir auf den zweiten Site und dann nochmal.
Also Site ist eine Anlage.
Also Anlage, zweite Anlage sind wir dann gegangen. So. Und ich denke, da sind wir jetzt momentan bei 5 Megawatt, haben Application auf nochmal 20 und haben ein paar andere Sites, wo wir jetzt weiter ausbauen können, wo wir jetzt momentan auch Geld raisen über Real World Asset Plattform. Ja. Und und mit diesem Geld können wir dann nochmal nächstes große Ausbauschritt dann ziehen.
Muss mal kurz einen Vergleich machen. Wie viel ist 5 oder 20 Megawatt? Hast du da einen guten Vergleich? Meisten können sich nicht viel darunter vorstellen.
Also für es ist ein kleines Mining-Business. Also im Vergleich zu irgendwas, das
die Amerikaner und so.
Ja, die Amerikaner. Aber man muss auch wirklich, weil ich habe schon auch mit chinesischen Miner gesprochen gehabt und wenn sie kommen und zum Beispiel sagen, hey, ich will in Norwegen was bauen, ja, wie kriege ich hier 200 Megawatt oder 300 oder ein Gigawatt? Und da sage ich, Leute, das Land hat hier 8 Millionen Menschen, ja, nicht 1,x Milliarden, ja. Also du musst mal vergleichen, wenn du hier eine Megawatt kriegst, das ist wie wenn du in China, was weiß ich, 100 kriegst.
Genau, aber ihr seid in Norwegen, das ist schon gesagt.
Ja.
Aber nochmal, so 5 Megawatt. Wie viele Häuser können zum Beispiel damit betrieben werden, mit einer solchen Leistung? Also so ungefähr, was würdest du schätzen? Also ich habe jetzt, ich müsste ChatGPT fragen. Ich weiß es auch nicht.
Frag mal ChatGPT.
Ja, ich würde mal
denken, wahrscheinlich vielleicht halben Dorf mit, sagen wir, 5000 Leute Dorf.
Okay.
Vielleicht.
Aber müssen wir nachher mal kurz recherchieren.
Vielleicht, circa. Ja.
Aber das ist mit dem seid ihr gestartet, mit den 5 Megawatt?
Nee, also wir sind...
Oder noch kleine seid ihr gestartet?
Anfang hatten wir 1 Megawatt, das war diese Proto-Site.
Ja.
Und dann sind wir
dann
gezogen.
5.
Genau, und dann sind wir 3 und jetzt auf 5.
Und jetzt habt ihr noch 20 offen.
Und jetzt haben wir 20 beantragt und da kommt dann so der nächste Wachstumsschritt. Ja. Also es passt halt alles an diese eine Location, was natürlich schön ist. Und was uns natürlich erlaubt, an diese Location gut zu wachsen, ist natürlich die Wasserzufuhr, den wir da haben, direkt an einem See. Das dürfen wir auch verwenden, um zu kühlen.
Zu kühlen.
Also wir gehen weg von Luftkühlung und hin zu Wasserkühlung. Diese Hitze, die wir generieren, diese Energie können wir auch wiederverwenden. Wir können es also weiterverkaufen, ja, an Leute, die diese Wärme dann brauchen. Ja. Mhm. Und wenn wir eine neue Site oder Anlage bauen, in Zukunft auch andere Sites in Norwegen, ist es für uns auch sehr wichtig, eine Sekundärnutzen des Energies zu haben. Mhm. Ja? Weil man reduziert damit auch seine laufenden Kosten. Wir können dann natürlich sehr wettbewerbsfähig werden, ja, indem man einfach dann die Stromkosten weiter senkt. Obwohl die Stromkosten dieses Jahr unter 1 Cent waren, also im Durchschnitt, war 0,4 Cent dieses Jahr.
Wow, krass.
Ja, ja. Krass. Das war sehr günstig, ja.
Ja, und hier kommt ja genau nachher diese Diversifizierung mit rein, mit der künstlichen Intelligenz und wie das Ganze zusammenspielt etc. Da kommen wir ja nachher noch drauf, weil ich will zuerst mal kurz darauf eingehen, warum Norwegen. Wie bist du da drauf gekommen?
Wir haben einfach geguckt, wo gibt's Energie im Überfluss.
Und warum gibt es in Norwegen Energieüberfluss?
Sie haben, also vor allem in Nordnorwegen gibt es Energie im Überfluss. Es gibt keine gute Verbindung vom Norden nach Süden.
Also Stromverbindung.
Stromverbindung, ja.
Und ich glaube, die großen Städte sind alle im Süden von Norwegen. Also
es gibt sehr viele Businesses im Süden vom Land, weil da halt auch Oslo ist. Genau. Ja. Im Norden gibt es halt weniger. Die versuchen immer, Businesses da anzusiedeln. Man hat aber oft der Fall, zum Beispiel, da war ein großes Batterienfabrik. Da kommen Leute mit eine Idee, wir bauen hier eine große Batterienfabrik. Ah, super, ja, lass uns mal ein paar tausend Jobs machen. Die Leute kriegst du da nicht. Es will keiner hin bei minus 30 Grad da rumhampeln, das halbe Jahr. Ja, es ist einfach zu kalt, es ist dunkel. Es ist, ja, die sagen, hey, ich, ja, lieber woanders. Ja, du kriegst vielleicht ein paar Ingenieure irgendwo, kriegst, wenn du Glück hast, vielleicht 100, 200 Leute auf Dauer. Aber ja, also die haben dann jahrelang 200 Megawatt, die diese Fabrik brauchen sollte, haben sie, sagen wir mal, gelockt gehabt. Also keiner konnte das verwenden im Grid. Und dann nach 3 Jahren hatten sie das ganze Geld, was sie vom Staat bekommen hatten, um das anzufangen, hatten sie verpulvert. Und dann sind sie hingegangen, sagen, wir brauchen noch mehr Geld, weil die haben, ich glaube, 7 Millionen Euro oder sowas bekommen. Und dann hat der Staat gemeint, nee, kriegst nicht noch mehr. Ja, und ist tot. So.
Also das heißt, der Staat hat da den Stromausbau gefördert.
Also Stromausbau wollen sie irgendwann mal verbinden, aber das ist aber auch ein Problem, weil das einzige Interessante für Businesses ist natürlich, da oben günstigen Strom zu haben. Das ist ja dein Vorteil da oben. Du sagst, ey, was macht das attraktiv? Ja, okay, wie kann ich in ein Land, der sehr sozialistisch ist, in einfach von den Steuern her und von natürlich den ganzen Services her, auch sehr zu happy Leute hat, weil sehr der Staatsfonds natürlich riesig ist und die Leute gut versorgt sind.
Jeder hat mindestens 1 Million oder
irgendwie sowas in Norwegen, oder? Genau. Und also deswegen ist es so ein bisschen, ja, okay, da ist jeder sicher und alles gut, ja. Aber wie kann ich trotz dessen, weil irgendwann ist Öl mal am Ende, wie kann ich trotzdem Businesses überzeugen, hierher zu kommen? Ja, weil du kämpfst ja immer auf globale Ebene. Das ist ja nicht, als ob du sagst, hey, ich mache hier eine Fabrik auf und muss Wettbewerb machen mit Harald da die Straße runter, sondern nee, ich mache Wettbewerb über jemanden in Japan oder in China oder was auch immer. Ja? Also musst du entweder sehr, sehr Hightech was haben, was nur ihr machen könnt und das auf Dauer so hinkriegt, was schwer ist. Wenn man ein Land wie China sieht, die zum Beispiel jetzt auch diese Chip-Technologie, Ultraviolet-Chip-Printing jetzt fast auch selber hergestellt haben inzwischen.
Dass sie extrem kleine Transistoren respektive Chips, Flächen und so weiter produzieren können.
Diese Technologie kriegen sie, also wenn ein Wille da ist für ein großes Land und wenn du was aufbaust, was wirklich einen Impact hat auf Dauer, dann irgendwann wird auch China das auch produzieren. Also irgendein Vorteil muss dieses Standort haben. So, es ist Stromkosten. Ja, also das ist der große Vorteil.
0,4 Cent.
Das war dieses Jahr, ja. Boah. Also wenn man guckt, es war Tage, wo es auch negativ war. Aber im Durchschnitt war es dieses Jahr sehr niedrig bis November, Dezember. Dann geht es hoch wegen Winter, bla bla bla. Ja. Da kommt halt noch Netzgebühren dazu, ein bisschen. Und ein Steuer. Stromsteuer.
Aber warum habe ich, es klingt so für mich irgendwo im Nirgendwo, weit oben, wo niemand hin will, wo niemand wohnt, haben sie übertrieben gesagt, oder?
Ja.
haben sie massiv viel Energie. Die Energie, die kommt ja nicht von irgendwo. Da muss ja jemand was hingebaut haben.
Genau, also wir zum Beispiel sind an einem Dorf, das ehemalig ein Kupferabbau war.
Okay.
Und sie hatten Kupferabbau betrieben bis 1900, glaube ich, 80. Und da waren die Kupferpreise noch sehr niedrig und dann hatten sie sich entschlossen, es runterzufahren. Und dann, bis sie eigentlich da waren und es schließen wollten, hätten sie eigentlich aufmachen können und weiter. Weil dann bis dann, danach ist der Preis wieder hochgegangen von Kupfer. Aber dann und ist ein tragischer Unfall passiert in der Mine, wo die letzten Jungs beim Aufräumen dann noch irgendwie 4 Leute gestorben sind, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Und dann war mit auch dann das politische Wille dann komplett weg. Ah, ja. Ja. Und dieses Dorf hatte massives, hatte 3000 Leute und war einer der reichsten Dörfer, also von ganz Norwegen, reichsten Städte. Und als das passiert ist, also am Ende sind es jetzt nur noch 300 Leute im Dorf, also 200, 300 Leute. Also das ist total getötet und die ganze Industrie war tot und da ist nichts mehr, weißt du? Und wir sind jetzt da und da ist jetzt noch eine andere Firma ist jetzt neben uns, die machen so Glas, bestimmte Glasart. Ja.
Okay.
Die sind jetzt gerade, haben jetzt auch gerade ihr Business, weil einfach es günstig ist da für Strom.
Aber das heißt, sie haben dann Wasserkraftwerke gebaut, nehme ich
ja,
mal.
Ja, die haben also Wasserkraftwerke überall.
Staudamm,
ja,
genau. Und Wasserkraftwerk, ja, ja. Und genau. Also komplett erneuerbare Energien gebaut für den Kupferabbau, yes. Eigentlich.
Ja.
Und dann ging der Kupferpreis nach unten, dann haben sie gesagt, ah nee, wir machen das wieder zu, das ist nicht rentabel. Und da gab es einen Unfall und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir erst recht die Schnauze voll und wir lassen das Ganze.
Genau.
Eigentlich könnte man ja sagen, wir machen die Mine wieder auf, jetzt bei den Kupferpreisen. Und
das machen sie.
Ah, machen sie auch.
Ja, und das ist auch ein Vorteil für uns auch, weil das ist auch in ihrem Prozess, brauchen sie vorgeheiztes Wasser. Ah. Also wir können dann an den dann in der nächsten Zeit dann auch vorgeheiztes Wasser dann auch geben. Und das ist dann, wo wir so einen Zyklus aufbauen können, so einen Kreislauf der Energie, sodass wir das Energie nicht einmal, sondern zweimal verwenden. Ja? Und das ist das für uns auch von der ökologischen Ansatz auch sehr wichtig. Ja?
Ich könnte mir jetzt vorstellen, da rennen doch nicht nur die Chinesen, sondern die Amerikaner rennen da den Norwegen die Tür ein. Das ist nicht so.
Jetzt mit KI mehr, weil da sind die Profit Margins besser, wie bei Mining. Mhm. Ja? Das hat man schon gemerkt. Da sind jetzt 1-2 Datencenter auch in der Nähe, wo jemand auf einmal 40 Megawatt kriegt und ein Datencenter bauen kann. Mhm. Ja? Also das ist, ja, das merkt man ja. Aber es gibt nicht so viele Firmen, die da unbedingt hinwollen, weil ein Kollege von mir sagt, ja, wenn du jemanden einstellst in Norwegen, ist es eigentlich eine Adoption. Ja? Also das ist, du adoptierst jemanden mehr oder weniger, ja, weil den kennst du niemals feuern, so nach dem Prinzip. Ja.
Wegen den Gesetzen.
Ja, ja. Und es ist einfach, das ist so, und die Steuern sind so hoch, USW, da musst du wirklich einen unglaublichen Vorteil haben in dem, was du da machst, sodass du dich halt bewähren kannst gegenüber anderen.
Ah.
Und das ist einfach, es ist einfach hart, ja. Und ja.
Aber jetzt habt ihr diesen Standort gewählt.
Genau.
Dann erste kleine Test aufgebaut, 1 Megawatt, jetzt ein bisschen größer geworden, mehr Kapazität. Und ich weiß, du hast mal gesagt, ihr kombiniert das ja nicht nur mit, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen ins Mining-Thema mitnehmen. Also das eine ist ja, du meinst da effektiv, du hast hier die Miner was gekühlt und die meinen da die Bitcoin vor sich hin. Dann habt ihr die Abwärme, die ihr nutzen. Ich glaube, ihr hattet mal auch einen Test mit den Gewächshäusern etc., oder?
Genau, aber wir sind dann letztendlich, was wir jetzt machen, ist eigentlich Holztrocknung.
Holztrocknung?
Ja, also Holztrocknung.
Aber eben, wie gesagt, ihr könnt das, die Abwärme weiterverkaufen, genau. In Zukunft vielleicht da an die Mine etc.
Genau.
Dann gibt es, glaube ich, noch, korrigiere mich gerne, ihr seid eigentlich eine Last, eine flexible Last, wo ihr, glaube ich, auch Geld dafür kriegt.
Genau, man kann Curtailment machen. Das ist jetzt gerade erst eingeführt worden.
Wie heißt das? Richtig.
Curtailment, also dieses Netzbalancierung.
Netz ausbalancieren.
Genau. Und da gibt es halt verschiedene Versionen davon. Da gab es FFR und also da gab es verschiedene Versionen. Das war so eine bis jetzt immer so eine kleine Curtailment. Da hat man nicht so viel verdient, weil man hat 400 Stunden in der Saison, konnte man seine Zeit offerieren und dann in diese Zeitfenstern könnten die einem ausschalten, wenn der Frequenz abbricht. Ja? Und dann könnte man es ausschalten für ein paar Sekunden und dann wieder an. Ja?
Also das ist eigentlich, für viele verstehen das ja gar nicht, wenn man unser Netz anschaut, also das Stromnetz, das ist so hoch, das muss hocheffizient genau laufen mit den Frequenzen etc., sonst knallt es überall.
Genau.
Dann haben wir alles Blackout, Strom weg und so weiter. Das muss immer perfekt, alles, was produziert wird, muss eigentlich benutzt werden. Mhm. Wenn da nicht das so sauber passiert, dann gibt es unterschiedliche Frequenzen im Netz, irgendwie sowas in die Richtung, vereinfacht gesagt. Und dann knallt es irgendwo im Netz.
Genau, und du merkst, wenn ein Netzwerk auch nicht sauber ist, also wenn vieles Spikes oder einfach die Frequenz nicht sauber ist, und du zum Beispiel LED-Lampen hast, die gehen oft kaputt.
Ja.
Oder viel, wenn viele Glühbirnen kaputt gehen.
Genau, also wenn du starke Spannungsschwankungen drauf hast, zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber das ist, wenn alle gleichzeitig den Herd einstellen und weiß ich was, Elektroauto laden würden oder so.
Elektroautos. Das ist zum Beispiel ein Thema, ja, weil die ziehen viel auf einmal. Ja, und
hat es im Norden oben einige Elektroautos?
Alles.
Ah ja?
Die haben es jahrelang subventioniert. Ja. Du konntest bis dieses Jahr, glaube ich, steuerfrei oder vergünstigt oder könntest du ein Auto, Elektroauto bekommen. Und Benzinautos werden fast nicht mehr verkauft. Also krass. Es sind fast alles Elektroautos jetzt, ja. Das ist sehr, sehr viel da oben. Sehr, sehr viel.
Das ist krass. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, bei der minus 27, 30 Grad, nicht nur über einen Tag, sondern okay, du hast es dir schon gegeben mit der künstlichen Intelligenz. Was macht ihr da? Also ihr bietet schlussendlich zusätzlich zum Bitcoin Mining, zum Verkaufen der Wärme, zum Balancen vom Netz, das sind so die drei Teile, kommt noch der vierte dazu, die künstliche Intelligenz. Und da bietet die einfach Leute Platz an, hier stellt euer Rechen, eure Server hin, wir haben alles Infrastruktur hier, oder wie läuft das ab?
Genau, also wir stellen Maschinen hin, arbeiten mit Kunden zusammen, verkaufen denen die Rechenleistung und sie verkaufen es dann an ihren Kunden.
Ja.
Ja, also es ist auf diese Art und Weise, weil sie sagen uns dann, hey, wir werden jetzt, wir onboarding einen Großkunden und der braucht XYZ, ja, dann kann man das hinstellen, dann denen die Rechenleistung zur Verfügung stellen, sie können es dann ihren Kunden dann zur Verfügung stellen. Ja.
Aber du weißt nicht bei Zufall, welche Kunden das sind. Also ihr seid eigentlich ein B2B-Business, also ihr habt einen Abnehmer.
Du weißt auch nicht, wenn Microsoft war, wenn du ein Datencenter betreibst und Microsoft Rechenleistung verkaufst, dann weißt du, hey, Microsoft ist mein Kunde.
Genau.
Ob ich jetzt Bob da hinten irgendwie macht oder Harry, weiß ich nicht. Ja, es ist
okay, und Wie seid ihr momentan aufgestellt? Wie ist so die Verhältnisse zwischen Bitcoin-Mining und KI? Ist das irgendwie ein Viertel KI, drei Viertel Bitcoin-Mining oder ist es Hälfte-Hälfte?
Also es ist mehr Bitcoin-Mining momentan. Wir wollen das KI langsam aufbauen. Deswegen, wir arbeiten mit einem spezifischen Kunden zusammen. Deswegen, weil es ist dann einfacher für uns. Logisch, ja,
zu skalieren.
Und er skaliert jetzt auch hoch langsam. Und das passt uns dann auch von dem Wachstumsgeschwindigkeit auch gut, ja. Ich meine, und ganz ehrlich, wir können nicht dieses Spiel spielen, die anderen spielen, die meinen, die müssten jetzt die ultimative Rechner dahinstellen für 1, irgendwas Millionen, ja. Und mit so einem Backbone von wo du denkst, wow, ja, das da können wir nicht mitspielen, ja. Da müssen wir halt einen Kunden haben, der eine ganz bestimmte Technologie fährt, wo wir halt Grafikkarten verwenden können, die aber nicht die ultimative High-End-Teile sind.
Das ist einfach eine Nischenpositionierung.
Genau.
Ihr seid klein,
ja.
Aber ihr arbeitet intensiv mit wenigen zusammen, aber sehr nischig.
Genau.
Aber es ist ja super spannend, dass eigentlich das sieht man ja überall, auch die Großen in Amerika und so weiter, oder? Die gehen ja alle in diese Richtung zwischen, hey, ich meine was, welche Kryptowährung auch immer.
Ja.
Die man noch meinen kann, klar, die meisten meinen Bitcoin. Und dieses KI-Thema ist schon spannend zu sehen, wie die Miner in diese Richtung gehen. Wie siehst du den Branchenshift jetzt aus deiner Sicht?
Ja, für mich ist es klar, weil die Branche nicht so empfindlich ist gegenüber Strompreis.
Die KI-Branche meinst du?
Ja. Und das sind zwei Sachen, also weil du kannst entweder Spotprice nehmen oder du kannst, sehr viele Miner waren auch Spotprice, wo sie einen guten Preis bekommen haben, weil der Unterschied manchmal, sag mal, in Norwegen zum Beispiel wäre 0,4 Cent versus 2,5, 2,6, ja, wenn du den Spot nimmst und dann denkst du, wow, okay, dann zahle ich ja das 5, ja, deswegen viele nehmen den Spotprice, aber wenn du natürlich einen Vertrag für länger einloggen kannst, und der Strompreis nicht so relevant ist, ja, wenn du für 2,5 Cent die Rechner laufen hast, dann ist das gut. Ja, dann machst du mit diesen Rechnern, diesen KI-Rechnern viel mehr Umsatz.
Also das heißt eigentlich, also du meinst von deiner Perspektive aus, das heißt, ihr habt extrem günstigen Strom, aber der Abnehmer, die KI-Leute etc., die sagen, ja, okay, wenn ich jetzt hier 5 Cent blöd gesagt, also ich verrechne da nicht die Strompreise weiter, sondern die Rechenleistung. Aber ihr seid super effizient und günstig unterwegs, was bei euch eine schöne Profitmarge gibt, weil sie schlussendlich sagen, ja geil, wir haben hier einfach gute Rechenleistung.
Also unsere Kalkulationsgrundlage ist einfach eine andere, wo man nicht vom Anfang an vom Strompreis ausgeht.
Ja.
Ja? Das ist halt eine andere Grundlage. Bei Bitcoin Mining ist immer, okay, wenn du guckst, ich will hosten irgendwo, dann guckst du Amerika, 7 Cent, Dollar Cent, ja. Und da das macht keinen Sinn, ganz ehrlich. Also außer du kaufst jetzt die auskommen wird mit 9 Watt, aber dann, was zahlst du dann für so eine Maschine, der dann einen halben Petahash oder mehr oder dreiviertel Petahash produziert, ja. Was zahlst du dann für so eine Maschine und was hast du in Return of Investment bei 7 Cent? Ja, das Problem ist, die produzieren, und das ist echt ein Problem, die produzieren die neuesten Maschinen zu schnell, sodass es sich lohnt, die fast zu kaufen. Weil du brauchst, sagen wir mal, 24 Monate, bis du das Geld wieder drin hast für solche Maschinen. Ja? Weil der Preis von denen so hoch ist.
Wer sind die? Wer produziert die?
Bitmain oder wer auch immer.
Ist es wirklich noch Bitmain? Ich weiß nämlich noch so, 2017, 2018 war es eigentlich ja nur Bitmain. Also,
ja, also China, wenn du etwas willst, das günstigste pro Terahash ist, nimmst du Bitmain. Wenn du irgendwas willst, das wie ein Panzer funktioniert, MicroBT, ja, die Dinger sind halt Panzer. Die laufen, die sind teurer halt.
Wer produziert die? Sind das Amerikaner?
Die sind auch Chinesen.
Auch Chinesen.
Ja, MicroBT. Oder die Aerodyne, die neuen, die Amerikaner.
Ich bin nicht mehr so im...
Also die Aerodyne, die sind jetzt relativ neu. Die sind recht cool, weil das sind die einzigen, die auch direkt Chips von TMC kriegen. Weil jetzt gibt es die Produktionsstätte in Amerika. Ja. Und es gibt ganz wenige, die diese Chips direkt kriegen. Also ich denke, die Qualität von den Aerodyne sind richtig gut. Und du kannst auch die mit einfach hoch und runter regeln, sehr flexibel eingebaut. Okay. Es gibt Overclocking, sowieso bei meiner, aber bei denen haben sie sogar direkt integriert, dass sie dir zeigen, was machbar ist. Ja? Dass sie von vornherein sagen, okay, du kannst hier hochfahren und dann läufst du nicht mehr mit, gib mal eine fiktive Nummer, sagen wir mal mit 16 Watt, sondern bist du bei, oder 13 Watt, dann bist du bei 18 Watt oder 16 Watt. Aber das kannst du an Tage machen, wenn das Preis super günstig ist, so ein Strom. Dann sagst du, ey, ist mir wurscht, dann fahre ich halt hoch.
Wie würdest du denn sagen, wie hat sich die Szene in den letzten 4-5 Jahren verändert?
Viel größer. Ich glaube, viele von den Großen sind einfach viel größer geworden noch. Also einfach, es gibt eine Konsolidierung auch weiterhin.
Aber du sagst jetzt auch von den Produzenten her, da kommen jetzt plötzlich neue Spieler. Wie gesagt, Bitmain war früher Place to be. Alles nur Bitmain. Bitmain und dann hast du Glück gehabt, wenn du meine gekriegt hast, oder? Hat sich da das Produktionsbusiness dann auch verändert? Jetzt durch Donald Trump vielleicht auch? Weil die sagen, okay, die Amerikaner gehen mehr in diese Richtung, dann investieren wir auch in...
Ich glaube, also Aerodyne war schon vor...
Ja, die waren schon Trump da.
Ja, ja. Ich glaube, das spielt aber den Guten die Karten. Ja, also Schaden tut's nicht. Wobei Trump, seine Familie, die Anlage, die sie gemacht haben, das ist alles Bitmain.
Ah ja.
Ja. Ach krass. Ja, das ist alles Liquid Cool Bitmain, was sie verwenden. Ja.
Aber wenn du jetzt auf die ganzen Branchen-Events gehst und messen und weiß ich was, oder da siehst du ja typischerweise, man kennt es ja untereinander, es sind immer nur die gleichen 20 Leute da. Wie ist das heute? Immer noch?
Ja. Also, die Branche ist konsolidiert. Ja. Also, die Großen werden größer. Und die versuchen, das maximal rauszuholen aus dieses Scaling.
Kritiker würde jetzt natürlich sagen, ja, dann ist die Zentralisierung viel extremer. Wie siehst du das?
Ja. Ist so, ja. Ja, nein, ich meine, man kann um den heißen Brei tanzen, aber das ist so. Ist so, ja. Ich glaube, was wir machen, ist, wir versuchen, so effizient zu sein, dass man, egal welche Größe du bist, uns nicht unterbieten kannst. Ja, weil wieder verkaufen ist Energie an sich schon sehr günstig, dann wir sind immer Wassertemperatur von 6 bis 8 Grad durch das komplette Jahr durch. Ja, günstige Strompreise, genau, Network Balancing, Grid-Balancierung so, schichtest du einfach diese Effizienzen zu einem Punkt, wo egal wie groß der jetzt geworden ist, wenn du mal 100 Megawatt da laufen hast, ja okay, was machst du mit der Hitze? Wie verwendest du 100 Megawatt an Hitze? Was machst du denn damit? Weil das ist ein Problem, wo ich sage einfach, es ist, weißt du, du kannst eine globale Strategie haben, aber du musst lokal denken und es lokal implementieren, ja. Ob wir das Hitze weitergeben an einen Fischfarm zum Beispiel, ja, und da mehr Jobs erzeugen dadurch, ja. Oder
ich habe mich eh gefragt, ich glaube, die haben ja einige Datenzentren sogar auch in Texas gebaut, wenn ich es richtig im Kopf habe, respektive in Umgebungen, die komplett konträr zu eurem Standort sind. Also nicht hier minus 30 Grad draußen, sondern plus 30 Grad gefühlt das ganze Jahr.
Kriegt man ja hin, ja.
Aber?
Wärmetauscher, Dry Coolers und solche Geschichten, ja. Aber du hast halt extra Energieaufwand. Klar, du musst kühlen. Du musst kühlen. Du musst halt schauen, bei welcher Temperatur willst du deine Geräte laufen lassen. Ja? Willst du sie bei 40 Grad laufen lassen? Das ist okay, ja. Kein Problem. Wir können ja bis 70 oder so. Und dann, ja? Aber du musst trotzdem dann Frischwasser wahrscheinlich vielleicht sogar verwenden bei den Dry Coolers, weil ja, es gibt ja die Dry Coolers, wo man auch dann nicht ganz so dry ist. aber dann bei hohen Temperaturen setzt man dann diese Sachen ein, ja. Da kriegst du halt diese unterschiedliche Einstellung. Es war auch so vor Jahren einfach, ich glaube, in Amerika ist immer größer, größer, größer. Ökologie, ja, egal, einfach groß, ja. Und dann kriegst du einen gewissen Druck. Irgendwann kommen die Leute und sagen, ja, hey, warum? Was macht ihr denn mit der ganzen Energie? Wie verbraucht ihr es ein zweites Mal oder so? Ja, wenn wir schauen, okay, können wir es in die städtische Heizungssystem reintun? Ja?
Gut, das müssen sie ja. Also wie du sagst, wenn du an einem Standort bist, der nicht wirklich effizient ist, dann musst du ja schauen, dass du das, was du vorher gesagt hast, wie kannst du den effizient machen? Das macht ja absolut wirtschaftlich gar keinen Sinn, vor allem wenn du so groß bist, wie die Amerikaner das auch aufziehen, oder?
Ja. Ja gut, ich meine, die kriegen, letztendlich ist was wichtig, ist der Strompreis. Strompreis. Und sofern die den günstig kriegen, können sie wettbewerbsfähig bleiben.
Aber du sagst eigentlich, ja, es gibt die größere Zentralisierung, das ist Fakt, weil halt einfach, ja, die Großen werden größer und für die Kleinen macht es oftmals gar keinen Sinn. Du sagst jetzt aber, für euch wiederum macht es Sinn. Also es gibt so Nischenplayer, wie ihr seid, die eigentlich noch immerhin einen gewissen Beitrag leisten zur Dezentralisierung vom Mining her, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Ja, ich verstehe das schon, oder? Das Argument, ja, dann ist aber Bitcoin nicht mehr so dezentral. Ja, okay, der Miner ist ja nur ein Teil vom ganzen Puzzle. Das verstehen ja auch viele nicht. Also nur weil jetzt eine gewisse Zentralisierung hast, heißt es ja dann auch lange nicht, dass die Bitcoin kontrollieren.
Nein, 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 nein. Und ja. Also ich habe seit langem nicht mehr geschaut, wer jetzt wie viel hat in welchem Pool. Ja. Aber das Antminer-Pool ist wahrscheinlich der größte, ja, meiste drin ist.
Aber verfolgst du die chinesische Szene?
Nicht so. Nee. Nicht so, muss ich sagen.
Von wo habt ihr die Miner? Auch von China aber?
Ja, ja, ja. Also wir verfolgen die Preise. Ja, wir verfolgen die Preise täglich, zu sehen, okay, wo kriegt man das beste Bang for the Buck. Ja, aber die Szene an sich wäre jetzt, es ist ja eigentlich für uns, es gibt ja okay, die Avalon Miner. Ich weiß nicht überhaupt, woher die kommen, ob die jetzt auch chinesisch sind oder nicht. Aber für uns hauptsächlich, wir schauen eigentlich immer MicroBT, haben eine gute Erfahrung gemacht. Bitmain, die machen es so günstig wie möglich. Das ist ihr Problem. Also zum Beispiel, wenn du guckst, da geht die Thermal Paste. Ja, wenn die tun eine richtig günstige, billige Thermal Paste auf den Chips. Und dann eigentlich, bevor du sie eigentlich aufstellst, müsstest du diese Thermal Paste wechseln. Oh, das ist eine Riesenaufgabe. Ja? Und dann sagst du dir lieber, ja, nehme ich doch lieber irgendjemanden, der dann doch einen besseren Thermal Paste drauf gemacht hat. Und ich weiß, dass die Teile dann einfach ein Jahr lang oder länger halten werden oder so. Weil das ist,
das halt, ist einfach so, die Schicht zwischen dem Chip, der genau. rechnet, und dem Kühlelement, oder? Genau. Dass diese Hitzeübertragung gut ist, und sagst du, da verwenden sie einfach das billigste Material vom billigen.
Ja, genau. Also, und wenn wir natürlich, wir gehen hin und reinigen die Maschinen, und Teil dieses Reinigungsprozesses ist natürlich auch, da nimmt man die Kühlung weg und dann macht man einen neuen Paste drauf, einen guten Paste. Ja, aber es hat natürlich auch alles Risiko, wenn du dann da anfängst rumzufummeln, ja. Ja,
mir ging es vor allem auch darum, man hört immer, ja, die Chinesen verbieten hier wieder und jenes wieder und die Chinesen da, aber irgendwie meinen sie trotzdem, sind trotzdem extrem stark unterwegs. Dann hört man hier von, glaube ich, Bhutan oder keine Ahnung, welches Land es war oder was da, weiß ich wie viel meint, und dann irgendein anderes Land meint auch noch immer irgendwie. Das meine ich auch mehr, verfolgst du das ein bisschen oder kriegst du da ein bisschen
was mit? Nein, da verfolge ich echt wenig, muss ich sagen. Oft halte ich mich einfach sogar komplett raus aus diesem Bubble, absichtlich.
Okay.
Weil ich habe auch gemerkt, wie stark zu gewissen Zeitpunkten Information getrieben wird. Also wenn du selber Bitcoin hast, ja, oder Trades machst, das Beste, was du tun kannst, ist das fast ignorieren. Weil du hast das Gefühl, es wird dann die Medien gelenkt. Und zum Zeitpunkt merkst du, kommt was im Fernsehen wieder, was Negatives, und dann kommt noch was, und dann kommt noch was, und dann noch was. Und denkst, hä, wieso jetzt auf einmal, ja? Und dann, oh, der Preis geht nach, oh, kommt noch was, und noch was. Und dann auf einmal sagt auch Jamie Dimon, oh, ist übel schon wieder, obwohl er in der Zwischenzeit im Hintergrund riesige Mengen kauft, ja? Und dann denkst du, hey, ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufziehen, aber du hast echt das Gefühl, dass sehr viel von den Medien in dem Moment Informationen, negative Informationen eins auf dem anderen stapeln zu bestimmten Zeitpunkten. Ja. Und ich halte mich dann einfach dann zurück, weil ich sage, okay, ich fokussiere mich auf, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Den Quatsch kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Was ich beeinflussen kann, ist, wo stehen wir gerade jetzt im Zyklus? Ja, wo ist jetzt, was hast du für Liquidität? Was ist der Miner momentan? Was kostet der pro Terahash? Und was ist der nächste Schritt, ja? Und wann kann man das am besten, am effizientesten durchziehen, ja? Indem man sagt, okay, was ist denn der Miner, der jetzt am besten Bang for Buck ist, ja?
Aber verkauft ihr die Bitcoin, die ihr meint, oder macht ihr so half-half irgendwie ein Stack, nee, den ihr aufbaut?
Momentan können wir nicht. Wir müssen alles momentan verkaufen.
Investments, was ihr machen
müsst. Ja, genau. Ja.
Okay. Was würdest du, ich meine, hättest du auch eine einfachere Branche aussuchen können, sage ich auch immer wieder, wir müssen irgendwie Fitness-Coaching machen, das ist ein bisschen einfacher, als hier mit der Academy unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, die Weisheiten, ich sag mal, wenn ich alles nochmal machen könnte, welche Weisheiten was würde ich anders machen? Ich würde mal sagen, nur weil du auf einmal Geld kriegst, musst du es nicht unbedingt nehmen. Ja, also das Timing ist alles. Also bei Bitcoin Mining. Ja, also wenn du anfängst, du kriegst das Geld. Ja, jemand sagt, ey, ja, hier kriegst, was weiß ich, 5 Millionen. Und dann kommt das Geld, aber zu dem Zeitpunkt, wo 9 Monate später, wo du sagst, ah, okay, jetzt sind wir voll im Bullrun und der Miner ist jetzt nicht mehr $10 pro Terahash, sondern bei 30 ja, oder 40, dann kriegst du ein Viertel der Maschinen für das und dann musst du es über die nächsten 4 Jahre oder so abstottern. Weißt du, das sind solche Sachen, wo du sagen musst, okay, ja, oder du hast wirklich von vornherein die Zusage, dass jemand hingeht und sagt, hey, wir sind bereit, alle 6 Monate danach zu kaufen. Ja, und du hast auch den Expansionsplatz nachzukaufen. Also du brauchst die 2 Sachen von vornherein, schauen, dass deine Geld zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass du nach, also 6 Monate immer wieder nachkaufen kannst, eine bestimmte Prozentteil. Auf diese Art und Weise du immer die neuesten Miner reinmischen kannst und du hast ein Dollar-Cost-Averaging vom Preis vom Miner. Ja, und
Mining Dollar Cost Averaging.
Ja, und hast Dollar Cost Averaging von dem Miner-Preis. Und von den Cost per Terahash-Preis, ja, was du da stehen hast. Ja.
Wie siehst du denn das ganze Thema? Ich meine, ich höre das heutzutage immer noch, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich meine zu Hause. Oder das ist eigentlich absoluter Quatsch. Also aus meiner Sicht.
Ja.
Ich kenne jetzt, wisst ihr nicht, könnt mich gerne challengen, vielleicht auch du. Ich kenne jetzt keinen Fall, der wirklich am Schluss das profitabel macht. Ist ein Hobby, ist nice to have. Meine, wir haben hier auch im Büro, wir haben so einen kleinen, ganz, ganz kleinen Miner, da haben wir gekauft, das ist wie Lotto spielen. Wir sind einfach 24-7 beim Lotto spielen quasi, oder? Ich meine, mehr ist es ja nicht.
Ja, ja.
Aber das ist irgendwie professionell zu Hause. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile die Heizungen, da gibt es die warmen Wasserboiler. Ich habe letztens auch irgend so ein Produkt gesehen, ich glaube, es war sogar ein amerikanisches Produkt. Es gibt doch da in Las Vegas diese Tech-Show, oder? Ich glaube, die war doch jetzt. Ich glaube, das war da, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, hier eben die neuesten Boiler mit Miner integriert und weiß ich was alles, schießt mich tot. Hast du dich schon mal mit dem ein bisschen auseinandergesetzt, oder? Wie siehst du das?
Nicht auf private Ebene, also sondern ein bisschen so von wegen, hey, ich habe ein paar Jungs getroffen, die hatten, glaube ich, mit einer Stadt hier in der Schweiz irgendwie einen Deal, wo sie geschaut haben, könnten die Heizung für ein Gebäude machen mit den Miner. Ja? Und da waren sie gerade am Testen. Aber für Privathaushalt, es kommt immer wieder auf den Strompreis. Weißt du? Weil klar, wenn du das einfach da laufen hast, 10 Jahre lang, ich meine, das, was du produzierst mit einem Miner, ist extrem wenig. Ja, und bis sich das rentiert.
Ja. Aber würdest du jetzt sagen, die Zukunft des Bitcoin-Minings ist effektiv die Kombination aus einem Rechenzentrum, künstliche Intelligenz kombiniert mit Bitcoin ist der Königsweg? Oder ist es zu weit gegriffen?
Nee, du bist ein Heizungsunternehmen und du kaufst ein Powerstation. Das sehe ich die Zukunft.
Du bist ein Heizungsunternehmen und kaufst eine Powerstation.
Genau.
Das musst du jetzt erklären.
Also du kaufst dir ein Kraftwerk, ja, also sei es mal ein Hydro oder was auch immer, ja, wenn es zur Verfügung steht, dann hast du da erstmal das Optimum, was du kriegen kannst, ja. Dann, wenn du, also in Länder wie Norwegen, kriegst du eine Steuerreduktion, wenn du das, was du produzierst, auch verkaufen kannst, ja. Also die Hitze. Ja? Also bist du ein Heizungsunternehmen, verkaufst ein Heißwasser an die Stadtheizung oder an das Pool oder an was auch immer und heizt mit einer. Weil die ist sehr effizient, das Umwandeln in Hitze.
Aber siehst du jetzt nicht, dass die künstliche Intelligenz hier auch das Business umkrempelt?
Ja, klar. Dann das Gleiche kannst du ja auch mit KI machen. Also wie du deine Hitze erzeugst, ist wurscht. Ja? Ob es einer mit einer Gasturbine macht, ja, okay, ich mache es einfach elektrisch. Und habe einfach das Vorteil, dass ich dann von dem elektrischen Heizen was verdammt davon verdiene. Ja?
Aber ist das deine Sicht keine Konkurrenz, dass das KI-Thema Rechenleistung versus Bitcoin? Ist eine Konkurrenz?
Ja, also ich würde definitiv sehen, dass viele Leute in Richtung KI gehen. Also viele, die klein es nicht mehr geschafft haben und die nicht die Möglichkeit haben, effizienten zu schichten, einfach direkt zur KI gewechselt sind, weil einfach da das möglich ist, also einfach mehr Geld zu machen.
Mhm.
Ja. Noch. Ja. Es ist ja, irgendwann ist es kein Blue Ocean mehr. Ja, wenn man sieht, jetzt ist noch der Bedarf da an Rechenleistung. Ja, ich glaube, die wächst auch. Ich meine, momentan sagt man, okay, jetzt haben wir erstmal ein Chip-Shortage, ja, und dann kommt der Trafo-Problem, wo kriegt man Trafos her? Danach ist ein Stromproblem, wo kriegt man den Strom her? Ja, also dieses Problem gibt es, aber die Frage ist, wie kriegen wir die Rechenleistung, ist eigentlich die Frage. Ja, das ist ja, es erinnert mich immer an diese Frage, ja, können wir schneller wie Lichtgeschwindigkeit? Und darum geht es vielen nicht. Die sagen, eigentlich ist die Frage, ja, wie komme ich du dieses Galaxie, die ist 500 Lichtjahre alt. Ah ja, du kannst Weltraum biegen, ja. Ja, okay, das bricht das Regel nicht. Ah ja, kannst du also noch von, brauchen wir also gar nicht, ja. Und ist ein bisschen für mich ein bisschen auch so auch bei dieser Geschichte. Ja, die braucht, wie kriegen wir bessere Rechenleistung? Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Revolutionen im Chip oder irgendwas Neues, wo sie sagen, oh, wir haben jetzt auf einmal das verzehnfacht, verhundertfacht, was wir vorher haben machen können. Mhm. Können wir jetzt viel schneller und viel einfacher machen, ja, dass die Menge der Rechenleistung gar nicht mehr nötig ist. Oder vielleicht sagen sie dann einfach, okay, das, was wir schon haben, füllen wir damit. Ja, kann ja auch gut sein, ja. Mhm. Aber die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Ja, also.
Dann, wieso macht ihr nicht einfach nur KI?
Capital Expenditure, erstmal.
Das heißt?
Also Geldausgaben, also Geld, das es kosten würde, da jetzt
Investment zu tätigen.
Ja, genau, das ist teuer, weil die Sache ist, die Sachen, die wir benutzen, nicht mehr so viel, benutzen nicht so viel Strom pro Gerät wie die Miners, ja. Mhm. Also hast du viel mehr, was du reintun kannst. Und wir müssten, ich würde gerne, wenn wir das machen, sofort flüssig gekühlt dann machen. Ja, dann richtig. Und das kostet dann doch ein Stück. Also, ja, und wir sind hier momentan mit Cireta dabei, dieses Expansionsprojekt zu machen, ja, dieses Real-World-Asset-Token. Und da haben wir uns fokussiert auf das Bitcoin. Ja. Das ist unser Commitment dann dazu auch.
Was habt ihr da vielleicht so zum Abschluss genau vor mit dem Real-World-Asset? Also Real-World-Asset, vielleicht kannst du es kurz erklären, grob, was es
also
ist.
Also gut, es ist ein Projekt, ja, und ist ein Projekt, setzt ein Projekt auf, also so ein SPV, ja. Und dann wird Geld eingesammelt über ein Token und jeder, der ein Token reingibt, kriegt dann x Prozent auf seinen Return, also auf Investment. Ja? Und mit diesem Geld gehen wir dann und kaufen zusätzliche Sites und bauen sie aus.
Also das heißt, ihr meint Bitcoin, da kann man sich über diesen Token beteiligen, so meinst du?
Genau, also ja genau. Also wenn du 100.000 reinkriegst, kriegst du dann x Prozent jährlich dann zurück. Ja, okay. Bis du den Token verkaufen willst. Ja, dann kannst du das auf dem Exchange dann verkaufen. Mhm. Du sagst, hey, ich habe, was weiß ich, 2 Jahre lang irgendwie, was weiß ich, 20-30% gemacht und ich verkaufe meinen Token jetzt und dann wir können den Token auch zurückkaufen und über die Zeit haben wir dann die Möglichkeit, alle Tokens, die wir verkauft haben, wieder zurückzukaufen. Die Leute kriegen das Geld plus dem, was sie an inneren Zinsen bekommen haben, dann zurück.
Wieso macht ihr das über so eine
Token-Struktur? Hat sich einfach ergeben und ich fand es eine coole Sache von Real World Assets. Ja. Nee, weil es Real-World-Assets sind eine größere Sache jetzt, ja. Und die Leute, mit denen wir es machen, haben das schon gemacht für Goldminen und haben mehrere hundert Millionen geraised für Goldminen und so und haben gedacht, ah, okay, komm.
Okay.
Warum nicht, ja? Und es hat alles funktioniert und bei denen, also haben wir gesagt, okay, komm, lass uns doch mal versuchen, ne?
Aber das heißt, momentan, wie ihr jetzt aufgestellt seid, das ist alles privately funded, also genau. Private Equity und so weiter?
Privately von uns.
Alles komplett?
Ja, ja.
Okay, krass. Also das heißt, eigentlich Beteiligung von außen gibt es gar nicht?
Nee.
Okay. Und das wollt ihr jetzt eben mit diesem Schritt öffnen, sozusagen, dass
die breite Masse? Ja, genau.
Okay.
Ein Fenster für eine Zeit lang, sozusagen.
Ja. Okay, spannend. Ja. Ja, ich glaube, da könnten wir noch Stunden darüber diskutieren, aber du hast uns schon mal ein paar spannende Insights gegeben. Jetzt, wenn die Leute sagen, hey, ja, interessiert mich, wie das in Norwegen ausschaut oder wo findet man dich oder eure Anlage Gott. Oder gibt es da irgendwelche Informationen überhaupt?
Sehr wenig. Wir machen, weil wir halt intern funded, haben wir keine Webseite.
Ja, eben deshalb sage ich ja.
Haben wir nicht. Also ich bin einfach nur...
du bist auf LinkedIn,
oder? Auf LinkedIn, ja.
Okay, dann immerhin
Connor LinkedIn. Davis. LinkedIn.
Wenn ihr eine Frage habt.
Genau. Oh, ja. So, auf diese Art und Weise kann man mich erreichen.
Ja, aber war super spannend, Conor, wieder mal ein bisschen Einblicke zu sehen, wie ihr eure ganzes Business da sich weiterentwickelt und hier die KI auch reinspielt. Danke vielmals für deine Zeit und ja, lasst uns mal in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Thema sagt. Gerne auch mal, vielleicht habt ihr Erfahrungen gesammelt mit dem ganzen Mining-Thema und ja, bis zum nächsten Video. Danke dir für deine Zeit, Conor.
Danke auch.